dann habe ich versucht, echt alles aus meiner Kultur so ein bisschen auszublenden und meine Identität irgendwie so ein bisschen immer weiter nach hinten zu schieben, weil ich dazugehören wollte.
Hi, ich bin Chris. Meine Gäste und meine Gästinnen sprechen mit mir über den Begriff des gut integriert Seins. Was es für sie bedeutet, was dieser Begriff in ihnen auslöst und ob sie einen Kulturclash empfinden, das erfahrt ihr hier. Heute zu Gast Shirin Mehdi. Und falls dieser Podcast euch gefällt, dann freue ich mich über ein Abo von euch. Shirin, willkommen zu Gut Integriert. What's up? Wie geht's dir an diesem wunderschönen Samstag?
Hello. Hi Chris, ich freue mich da zu sein. Danke für die Einladung. Was geht?
Ich finde das immer so witzig, weil für alle Leute, die zuhören, es ist immer so fake, weil ich habe mich ja gerade gefragt, so, wie geht's dir? Und jetzt nochmal so, what's up?
Alles auf neu.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Du hast mich ja, glaube ich, sogar im letzten Jahr angeschrieben gehabt, dass du Bock hast, die Folge aufzunehmen, was mich halt immer voll freut, wenn Leute Interesse an dem Podcast haben. Und ich freue mich halt, dass wir es endlich geschafft haben in 2024.
Ey, ich auch absolut. Ich weiß noch, ich habe da einen Podcast gefunden gehabt und ich dachte mir so, boah, das ist genau das, was wir brauchen in der Medienwelt. Und dann war ich so, ey, ich schreibe dir einfach. Bestimmt freust du dich auch, wenn Leute Lust haben, mitzumachen. Und deswegen freue ich mich auch voll, dass das geklappt hat.
Ich wische mir gerade Tränen weg. Aber ich will dann vielleicht in die erste Frage springen tatsächlich. Und zwar, wer bist du und was machst du? Was müssen meine Zuhörerinnen und Zuhörer von dir wissen?
Also, ich bin Shirin und ich bin angehende Journalistin aus Stuttgart. Also ich bin noch im Studium, im Praktikum. Und was man über mich wissen braucht, ist, dass ich einfach versuche, so einen Fuß in die Medienwelt zu setzen und einfach mehr Mikroperspektive mitzubringen. Und ja, ich denke, das ist das Wichtigste.
Yes, you can do it.
I'll try my best.
Was ist dein kultureller Background oder woher kommen deine Eltern?
Meine Eltern sind nach der iranischen Revolution nach Deutschland geflüchtet, aus dem Iran. Und ja, deswegen habe ich einen persischen, iranischen Background und bin hier aber geboren und aufgewachsen, muss man schon dazu sagen.
Ja, cool. Fühlst du dich deutsch?
Meine Lieblingsfrage. ich muss ehrlich sagen, dass ich jedes Mal, wenn mir diese Frage gestellt wird, bist du deutsch oder bist du eher Iranerin? Oder was bist du denn eigentlich? Sehr gute Frage. Ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort, aber die gibt es nicht. ich muss sagen, es kommt immer so ein bisschen auf das Umfeld natürlich an. Wo ist man gerade, mit welchen Menschen ist man gerade, wie fühlt man sich? Die gängigste Antwort, die ich meistens gebe, ist halt, dass ich einfach ein bisschen von beidem bin. Von beidem aber irgendwie manchmal nicht genug. Aber man versucht immer, das Beste von beidem zu sein. Und ja, ich vielleicht ist das auch so eine Lebensfrage. Vielleicht erfüllt sich die ja noch im Laufe meines Lebens, ich weiß es nicht.
Maybe.
Aber gerade ist es gerade noch so. Ich glaube, das ist so eine große Debatte, durch die viele Menschen gehen oder Kinder gehen, die hier aufgewachsen sind und zwischen zwei Kulturen eben aufgewachsen sind, zwischen zwei Stühlen stehen. Und so eine Frage, die man sich stellt, wo man einfach nie eine hundertprozentige Antwort vielleicht weiß.
Wie wichtig sind dir deine Wurzeln?
Ich muss sagen, dass mir heute meine Wurzeln viel wichtiger sind, als sie früher mal waren, so als ich aufgewachsen bin. Da habe ich eher immer versucht, mich davon fernzuhalten und mich meiner Umgebung anzupassen und jetzt nicht so meine Kultur mit einspielen zu lassen. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren wieder mehr zurück zu meinen Wurzeln gefunden. Und mir sind meine Wurzeln super wichtig.
Hast du schon mal diesen Stempel gut integriert aufgedrückt bekommen von autochthonen Deutschen zum Beispiel? Und falls ja, was löst dieser Begriff allgemein in dir aus?
Ich habe diesen Begriff noch nicht so aufgestempelt bekommen, zumindest nicht offensichtlich irgendwie. Aber ich muss sagen, dass der Begriff gut integriert schon immer ein bisschen ein Unbehagen in mir auslöst. Und ich so ja ein bisschen im Zwiespalt bin, was das Ganze angeht. Weil ich habe das Gefühl, dass von der Politik gut integriert immer so als Zauberwort verwendet wird für alles Mögliche und auch zum Rechtfertigen ihrer Meinung teilweise. Aber was bedeutet denn gut integriert eigentlich? Und wann ist man gut integriert? Und wer entscheidet das eigentlich? So. Und das sind dann die Fragen, die ich mir so stelle. Und das kann man nicht so pauschal beantworten. Und deswegen finde ich es wahnsinnig schwierig, das manchmal das so zu benutzen.
Wann fühlst du dich eigentlich eher iranisch und wann deutsch?
Gute Frage. Das ist eine Sache, die mich, glaube ich, schon echt lange begleitet. Vor allem eben, weil wir immer nach so einem Zugehörigkeitsgefühl streben. Ich glaube, das ist so voll menschlich. Und das habe ich auch immer. Ich fühle mich meistens, also wenn ich zum Beispiel in meiner iranischen Familie bin, dann fühle ich mich immer nie genug iranisch. Und dann fühle ich mich eher deutsch, so, weil ich mir so denke, boah, ich mit meinen Ansichten vielleicht teilweise oder mit meinem Iranisch, mit meinem Farsi, was so ein bisschen dialektmäßig für die hören das ja direkt raus, dass ich nicht
das kenn ich so sehr.
Da groß geworden bin, weißt du, dann ist man direkt so, die ist ja in Europa groß geworden und so, direkt mit irgendwelchen Vorurteilen abgeklatscht.
Ja.
Und dann hier, wenn ich in einem Umfeld bin, wo jetzt nicht so viele verschiedene Kulturkreise da sind, dann fühle ich mich meistens ein bisschen, weiß nicht, ob das so ein Gefühl, was aus innen von mir herauskommt, dass ich mich so ein bisschen ausgegrenzt fühle und nicht so zugehörig dann.
Ja.
Und dann in diesen Momenten fühle ich mich dann besonders immer iranisch oder halt nicht deutsch genug, um dazu zu gehören.
Ja.
Und ich kenne das so voll noch aus meiner Kindheit eben, weil ich immer wollte, immer zu diesen Gruppen dann dazugehören wollte. Und so zum Kontext, ich bin in so einem echt weißen Dorf aufgewachsen und ich habe keine Freunde gehabt, die so aus ähnlichen Kulturkreisen kommen, die ähnlich aussahen wie ich oder irgendwie mit ähnlichen Problemen gestruggelt hatten. Und ich habe dann immer danach gestrebt, eben zu diesen deutschen Gruppen hinzugehören zu wollen. Und dann habe ich versucht, echt alles aus meiner Kultur so ein bisschen auszublenden und meine Identität irgendwo so ein bisschen immer weiter nach hinten zu schieben, weil ich dazugehören wollte. Und heute ist das auf jeden Fall nicht mehr so arg so, weil ich immer mehr versuche, mich mit mehr Kulturkreisen zu umgeben und mehr Menschen, die auch ähnliche Lebensrealitäten haben.
Mhm.
Und da ist das mittlerweile, Gott sei Dank, nicht mehr so krass.
Ich finde das so spannend, weil ich habe das jetzt mittlerweile von so vielen Leuten auch gehört, auch im Podcast oder halt auch im Pre-Calls, gehört, dass Leute meinten, sie wollten eine Zeit lang europäisch oder deutsch oder österreichisch sein. Oder Tasneem hat mir in ihrer Folge erzählt, dass sie eine Zeit lang ihre Haare blond gefärbt hat zum Beispiel. Um diesem Ideal, glaube ich, auch gerecht zu werden oder halt deutsch zu sein. Und ich finde das halt so schlimm, dass Menschen in diese Lage gebracht werden, dass sie sich wünschen, sie sind weniger das, was sie halt mitbringen und mehr zu dem werden, was halt quasi verlangt wird von dieser Mehrheitsgesellschaft, in Anführungszeichen. Und ich finde, es ist halt, wie gesagt, schade, weil, weiß nicht, man bringt halt, jeder Mensch ist halt, wie er ist im Endeffekt. Und ich finde es traurig, wenn man sich halt für andere Menschen verändern möchte. To quote Lady Gaga, you're born this way.
und das ist voll der schwere Weg teilweise, das lernen zu müssen. Und oft, wenn du eben dich nicht repräsentiert fühlst und das Gefühl hast, oh, das ist jetzt vollkommen normal, dass du jetzt mehr Armhaare hast, dass du Koteletten hast, dass du dunkle Gesichtshaare hast oder so, oder dicke Augenbrauen, dass das vollkommen normal ist und das als Jugendliche oder als Kind dann selber zu lernen, ist irgendwie ja nicht so einfach. Und dann gehst du halt mal, weil ich glaube, es ist voll oft so, dass du nicht herausstechen willst.
Ja.
Dann als Kind, du willst Teil dieser Gruppe sein, du möchtest auch Toasts mit in die Schule bekommen, so mit Käsebrote. Aber das kriegst du halt nicht.
Ja.
kriegst du halt doch irgendwie so ein Fladenbrot mit dem Kebab von gestern Abend eingewickelt in Alufolie. Das ist halt so. das ist aber nur ein lustiges Beispiel jetzt. Aber ich glaube, da als Kind strebt man halt eher danach, zu der Gruppe hinzuzugehören und nicht herauszustechen, weil Kinder sind halt einfach manchmal auch echt gemein und picken sich genau das raus, was dich vielleicht anders macht.
Ja.
Ich erinnere mich noch so gut an die Zeiten, wo es noch nicht in war, dicke Augenbrauen zu haben und oder vielleicht große Lippen zu haben oder so und irgendwie ja, all diese verschiedenen Merkmale, die dann irgendwann super in geworden sind durch Social Media.
Ja.
Und ich weiß noch, ich hatte super buschige Augenbrauen und auch viele Armhaare und so. Ich meine, klar, wenn du halt viele Haare hast, dann hast du die halt an vielen Orten so. Und das, dann, wenn man so auch so eine leichte Monobraue dann hatte oder so eine leichte Oberlippenhaare, dann dass du da immer darauf hingewiesen wurdest und nicht auf eine nette Art und Weise früher, dass du dich dafür ein bisschen geschämt hast und dann willst du dir halt die Augenbrauen zupfen, aber darfst es noch nicht, weil deine Familie sagt, nein, du bist zu jung, um dir die Augenbrauen zu zupfen. Aber wenn du dann in die Schule gehst, dann fühlst du dich wieder ausgeschlossen und hast all diese schwierigen Gefühle, mit denen du irgendwie klarkommen musst und du hast niemanden, der genauso aussieht wie du, der dich irgendwie verstehen kann, auch keine Lehrer, die dich verstehen können. Und dann plötzlich, wenige Tage später, wenige Wochen später, ist es ein Trend. Und die Leute beneiden dich irgendwie dafür, dass du solche Augenbrauen hast. Und das ist echt komisch. Das ist total,
Ich finde es halt krass, weil, soweit ich, also vielleicht liege ich auch falsch, aber soweit ich weiß, hat Cara Delevingne das irgendwie wieder, also nicht wieder, ich weiß nicht, ob es wieder oder nicht, aber es ist cool gemacht auf jeden Fall. Eine weiße Frau, genau. Und das finde ich halt auch schlimm. So, diese Trends werden dann getrieben von weißen Frauen oder weißen Männern primär. Und dann ist es halt wieder Trend, weil ich mir denke, okay, aber das ist halt schlimm. Wieso wurde das halt nicht einfach angenommen, akzeptiert, auch bei anderen Menschen? Wieso muss es eine Cara Delevingne machen, keine Ahnung. Und was ich letztens auf Instagram gesehen habe, und das macht mich manchmal ein bisschen traurig, aber ich will Menschen nicht judgen, weil jeder macht, soll das machen, was er möchte, solange es halt für einen für sich selbst gut ist, aber so Typen und Frauen, die sich ihre Nase operieren lassen, also so Leute mit sehr, wie sagt man da, prägnanten Nasen zum Beispiel, die dann einfach ihre Gesichtszüge ändern und ich denke mir so, okay, diese Person hat halt Charakter gehabt im Gesicht und dann hat dieser Mensch plötzlich eine Stupsnase und totally fine, wie gesagt, ich will das nicht judgen, ich finde es halt schade, dass man dann gezwungen wird, irgendwie von der Gesellschaft oder von diesen Idealen, die in dieser Gesellschaft vorherrschen, dass man sagt, okay, weißt du was, ich möchte eigentlich lieber eine Nase haben wie Jacob Elordi oder wie dieser Typ heißt, keine Ahnung, I don't get the hype. aber weißt du, was ich meine? So, ich finde es halt schlimm, dass man dann...
Absolut. Ich weiß so krass, was du meinst, weil ich habe damit auch immer gestruggelt mit meiner Nase und so, weil ich habe die typische Iraner-Nase, was jetzt auch wieder so voll... weil es gibt ja natürlich auch so gewisse Vorurteile und Stereotype, wenn man an Iraner denkt. Das ist auch natürlich super sad.
Ja.
Aber genau, und ich hatte auch oft darüber nachgedacht, mir meine Nase operieren zu lassen. Und ich weiß, wie ich immer wieder in so diese Unsicherheit wieder hineinrutsche, die seit Kind auf in mir aufgebaut wurde, dass weil meine Nase größer ist und keine typische Stupsnase ist, wie jetzt vielleicht eine Lisa oder eine Lena hatte damals, dass es immer wieder manchmal Momente gibt, die dann diese Unsicherheit in mir bespielen. Und ich dann wieder mit diesen Gedanken spiele, ey, irgendwie gefällt mir meine Nase nicht. Und dann schaue ich mich so von der Seite an und ich denke mir, nee, ich bin total, nee, es gefällt mir einfach nicht. Und dann muss ich mich selber so raffen und mir so denken, ey, willst du dich wirklich von äußeren Gegebenheiten und irgendwelche gesellschaftlichen Schönheitsideale jetzt wieder drängen lassen, dich operieren zu lassen, mehrere tausend Euro wiegen zu lassen oder so. Ich meine, ich judge das auch gar nicht. Es muss nicht bei jedem dieser Grund sein. Jeder macht das aus einem anderen Grund. Manche haben da wirklich, keine Ahnung, können auch nicht richtig atmen oder so. Oder die stört es wirklich wahnsinnig, weil einfach sie selber es stört und nicht die Umgebung. Bei mir war es aber halt eher so eben dass ich das Gefühl durch meine Umgebung bekommen habe. Und aber dann finde ich jedes Mal wieder zu diesem Gedanken zurück und der hält mich auch jedes Mal daran fest oder hält mich auf, weiter darüber nachzudenken. Und zwar ist es, dass ich einfach ein Stück meiner Kultur in meinem Gesicht trage.
Ja.
Und meine Nase widerspiegelt die Gesichtszüge meiner Vorfahren irgendwo. Und ich finde, das ist ein krasses Gefühl. So wie mein Gesicht aussieht, das ist ein Zusammenspiel aus so vielen Blutlinien in dem Sinne. Und Frauen im Iran früher haben sich auch nicht die Nase operiert. Und so, dann sollte ich stolz darauf sein, dieses Gut mit mir tragen zu dürfen und dieses Gesicht tragen zu dürfen. Und wie gesagt, ich habe gar nichts dagegen, wenn man das Gefühl hat, boah, ich hätte jetzt gern hier, will jetzt irgendwie was machen oder so. Absolut nicht, aber es ist so der Gedanke, der mir dann immer wieder eben Mut gibt und Kraft gibt, zu sagen, ey, ich stehe für mein Gesicht ein, für meine Nase ein hier. Meine Nase, die bleibt.
Oh Gott, I love that. Ja. I love that mindset. Wenn du jetzt an Dinge denkst, in deiner Jugend, als du ein Teenager warst, eine Teenagerin warst, was waren so Themen, mit denen du mit deiner Familie am meisten gestruggelt hast? Also wann musstest du am meisten rebellieren, falls du eben rebelliert hast?
Also ich bin in einer relativ großen Familie aufgewachsen, mit drei älteren Schwestern. Also ich bin das jüngste Geschwisterchen. Und ich muss sagen, dass ich da im Gegensatz zu meinen Geschwistern gar nicht so viel rebelliert habe, weil ich immer im Rahmen geblieben bin, in dem Rahmen, der mir gegeben wurde. Weil ich wusste, was für Auswirkungen es hat, wenn man sich außerhalb des Rahmens bewegt und rebelliert. Und ich hatte damals einfach nicht den Mut dafür. Ich war immer eher ich bin immer noch ein sehr sensibler Mensch und ich früher als Kind war das einfach noch mehr so sehr auch verängstigt ein bisschen. Und somit habe ich mich nicht getraut. Und man muss sagen, im Kontext, ich bin schon ein bisschen strengere Familie aufgewachsen. Ich hatte einen relativ strengen Vater. Deswegen gab es immer wieder ein paar Struggles. Allein schon, wenn du halt nicht das, was deine Freundinnen dürfen. Wenn du immer irgendwie betteln musst, um rausgehen zu dürfen oder irgendwas mit deinen Freunden unternehmen zu dürfen. Oder wenn du mal Spaß hast, dass du, wenn du nach Hause kommst, keinen Spaß mehr haben darfst. Dass es etwas ist, was du dir erarbeiten musst. Und voll viele so Verhaltensmuster, die heutzutage gar nicht mehr gesund sind und die man jetzt gerade erst wieder aufarbeitet. Und man merkt, ey, das, was du früher gelernt hast oder so, wie du gelernt hast, mit deinen Gefühlen umzugehen damals, weil deine Gefühle keinen Space hatten, um zu existieren und du auch nie wirklich wusstest, was deine Bedürfnisse sind und du die nicht erkennen konntest. Und heute lernst du, das war nicht richtig. Und man muss lernen, wie man die jetzt heutzutage wieder neu aufarbeitet und neu seinen Gefühlen Space gibt und guckt, ey, was will ich eigentlich? Wer will ich sein? Und da gab es schon immer wieder mal Sachen, Momente, wo ich mir so dachte, oder als Kind, wo ich mir so dachte, warum dürfen die das und warum darf ich das nicht? Vielleicht kennst du das, ich weiß es nicht.
Ja, aber bevor ich jetzt zu mir komme, wie war das dann für dich? Hast du das Gefühl, dass du aus diesem Rahmen dann jetzt als Erwachsene ausgetreten bist oder fühlst du dich noch immer ein bisschen so Anführungszeichen eingeschränkt? Ja.
Ich muss sagen, dass sich mein Leben voll verändert hat, als meine Eltern sich dann getrennt haben. Denn es war so der typische Haushalt, der Vater hat das Sagen und du kannst halt nichts tun, wenn es Nein ist, dann heißt es Nein. Und als ich so 19 war, haben sich dann meine Eltern getrennt. Und erst so dann so richtig hat auch mein Leben angefangen eigentlich, weil ich dann selber auch Entscheidungen treffen konnte. Und es war ein wahnsinnig überwältigendes Gefühl, dass du selber jetzt entscheiden darfst, was mit deinen Freunden zu unternehmen.
Ja.
Und dass du nicht darum betteln musst und keine Angst haben musst, wenn du wieder zurückkommst, dass irgendwie irgendwas auf dich wartet, worauf du jetzt nicht so viel Lust hast. Und muss ich sagen, habe ich mich auch charakterlich voll verändert, weil ich mehr aus mir selber herauskommen konnte. Und da, ab da, das war auch dann so das erste Mal, dass ich ausgehen konnte, so wirklich.
Ja.
Und jetzt bin ich 23 und mein Leben ist ganz anders und ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass.
Ich glaube, dass Väter allgemein, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber vor allem junge Frauen ein bisschen zurückhalten oder vielleicht mehr als ein bisschen. Ich weiß nicht, wie weit ich mich rauslegen kann, to be honest. Aber das ist oft auch offline, also nicht im Podcast, aber oft so ein Thema, das ich mit Freundinnen bespreche, dass einfach Väter nicht wollen, dass die Töchter rausgehen. Ich weiß aber von mir zum Beispiel selbst, bin ja auch in einer sehr konservativen Familie aufgewachsen. Und ich als Junge durfte auch viele Sachen nicht machen. Also ich glaube, ich durfte nicht feiern gehen oder ich musste echt oft auch als Teenager meine Eltern anrufen und fragen, ob ich mit in den Park gehen darf oder sonst was. Also meine Freunde waren im Kühl oder waren im Park Fußball spielen oder nach der Schule was machen. Oder damals oldschool in so Computer, wie heißt denn diese Sachen, so Computer-Cafés, oh mein Gott, I'm so old, Computer-Cafés irgendwie, yeah. So ein Counter-Strike spielen und ich durfte das halt niemals machen, weil meine Eltern halt sehr ängstlich waren und ich weiß nicht, ob es jetzt zu deep wird, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie so durch diesen Entzug von sozialen Kontakten, dass ich manchmal so mich nicht gut bewegen kann in so sozialen Situationen, to be honest. Und ich glaube, das erste Mal, als ich wirklich so frei war, in Anführungszeichen, zu machen oder was ich wollte, war in München. Also, weil ich habe eine Zeit lang in München gewohnt, und da war ich so total alleine und I was like, damn, what the fuck. Und fand es irgendwie so schön, weil ich konnte halt mich mit Leuten treffen, mit denen ich wollte. Ich konnte halt feiern gehen, wann ich wollte. Ich konnte halt anziehen, was ich wollte. Weil es gab auch immer so ein Thema wie, hey, wieso trage ich solche Animal Print Sachen oder sowas in der Richtung? Oder wobei nicht bei Animal Print, aber so Dinge wie, keine Ahnung, so Sachen, wo man ein bisschen eingeschränkt wurde. Und ich habe mich dann irgendwie voll frei gefühlt, weil ich mir dachte, wow, I can do whatever I want. Ohne dass meine Eltern irgendwie ein Sagen haben, wie man sich zu verhalten hat. Ja. That's my internalized trauma.
Man muss ja auch sagen, dass es, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich kann irgendwie, wenn ich mir versuche, das zu erklären, ist es halt vielleicht, dass unsere Eltern oder Eltern allgemein halt so gewisse Erwartungshaltungen an dich haben und Angst haben, dass irgendwas diesen Weg, den die schon für dich ausgemalt haben, durchkreuzt. Dass du irgendwie Menschen kennenlernen könntest oder auf den falschen Pfad abwenden könntest. Manchmal hat es aber auch natürlich auch viel mit Kontrolle zu tun und gar nicht mehr so vielleicht der kulturelle Aspekt, sondern es gibt halt einfach Menschen, die die Kontrolle über dich haben wollen und entscheiden möchten, was du tust und was du eben nicht tust. Und dann eben, ja, manchmal Frau zu sein, umso mehr, weil dir Dinge nicht zugetraut werden. Die Angst irgendwie um dich noch mehr ist, als wenn sie jetzt einen Sohn haben, ist ja auch so ein ganzes Ding. Wenn man Brüder hat, ich habe jetzt keinen Bruder, aber ich habe es auch schon oft irgendwie bei Freunden gesehen, dass der Bruder dann alles darf und man als Schwester gar nichts dann wiederum. Woher das kommt, ist voll interessant, glaube ich, aber immer ein bisschen unterschiedlich.
Gab es eigentlich in deiner Familie eine Erwartungshaltung, dass du kulturelle Werte aufrechterhaltest oder dass du vielleicht, keine Ahnung, mit Mitte 20 Haare, dass du 5 Kinder hast und dich halt in dieser Gender-Role einfindest?
Also ich bin wirklich dankbar dafür, dass ich nie den Druck hatte und auch meine Eltern nie die Erwartungshaltung an mich hatten, dass ich jetzt heiraten muss mit 20. Sogar im Gegenteil, Eltern waren eher immer so, du brauchst niemanden kennenlernen, bis du fertig mit deinem Studium bist. Du brauchst gar nicht an Hochzeit oder an Beziehungen oder sowas denken, bis du fertig mit einem Studium bist.
Ja.
Also bei denen war es eher so das andere Extrem, dass sie halt hergekommen sind und wollten, dass ich mich auf das alles andere egal ist, außer meine Noten und außer meine Karriere in dem Sinne.
Mhm.
Das war halt früher am Anfang so. Aber was so kulturelle Werte dann in dem Sinne wichtig war und was ich finde, was auch so bei meinen Eltern so aus dem Iran mit hergenommen wurde, war, oh, was denken andere Menschen über uns?
Mhm.
Und meine Familie war immer wahnsinnig gut darin, dieses perfekte Bild nach außen zu zeigen.
Du hast dir gesagt, du bist angehende Journalistin. Kannst du mir sagen oder den Zuhörerinnen und Zuhörern, warum du in den Journalismus wolltest?
Ich muss sagen, dass der Journalismus gar nicht so unbedingt meine erste Wahl war oder ich bin nicht damit aufgewachsen und hatte mir immer gedacht, boah, ich will unbedingt Journalistin werden oder so. Das hat sich erst während Corona entwickelt, würde ich sagen. Und ich war immer viel auf Social Media unterwegs und dann habe ich diese ganzen Formate gesehen. Und mir hat einfach noch mehr Perspektive immer gefehlt. Und der Journalismus ist so neben, also der Journalismus hat immer so meine Interessen natürlich gebunden und dann war das so die obvious choice, dass ich sage, okay, ich mache das, ich habe richtig Bock da drauf. Mhm. Und während dem Studium, während vielen Praktika und so habe ich gemerkt, ey, das ist wirklich das eine für mich und das, was ich wirklich machen möchte und was ich mir im Leben machen möchte. Und das anspornende Ding war halt immer für mich oder ist für mich, dass ich das Gefühl habe, dass einfach noch nicht genug Mikroperspektiven in der Medienbranche eröffnet oder halt dargeboten werden. Und und man sich nicht repräsentiert genug gefühlt hat. Ich habe mir immer gesagt, dass ich voll gerne zum Beispiel ein Format haben wollen würde oder so. Was ich mir früher gewünscht hätte, als ich da noch in meinem Dorf gewohnt habe und als ich so voll gestruggelt habe und mich nicht präsentiert gefühlt hatte. Und das war so ein bisschen der Ansporn, eben zu sagen, ich mache weiter in der Richtung. Ich will auch über meine Lebensrealität sprechen und auch allgemein über Gefühle sprechen, weil ich finde, es ist auch so ein Ding, was viel zu wenig gemacht wird in den Haushalten und so. Und deswegen bin ich da voll, wenn es um Gefühle geht, um kultureller Background und so. Das sind Sachen, die fehlen noch ein bisschen im Journalismus.
Was können deutsche Medien besser machen, um Lebensrealitäten von Migranten, Migrantinnen und Menschen, die eben in der Diaspora leben, irgendwie besser darzustellen besser darzustellen?
Ich finde, dass die deutschen Medien sich auf jeden Fall schon bemühen, so mehr in die Richtung zu machen, mehr Lebensrealitäten zu zeigen. Aber es ist einfach nur nicht divers genug. Und wir denken immer in dieselbe Box, wenn es um Migra-Themen geht oder wenn es um Menschen mit Migrationsgeschichte geht, dann ist es, ist es immer dieselbe Box, die bespielt wird. Und Menschen haben immer das gleiche Bild im Kopf, wo das nicht so stimmt. Mhm. Und deswegen finde ich, dass mir einfach die Diversität noch fehlt. Und ich finde auch, es ist voll oft so, dass Religion und Kultur vermischt werden in diesen Formaten, die es bereits gibt. Das finde ich auch voll schade, weil es gibt super viele Formate, die aber muslimisch sind und mich das nicht hundertprozentig anspricht. Es kann mich halt einfach leider nicht ansprechen. Und das ist auch nochmal so eine andere Sache, wo ich mir halt denke, meistens, wenn man dann an Migra-Personen denkt, dann denkt man direkt in die muslimische Schiene. Aber es gibt ja so viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Religionen, die aus dieser Box sprießen. Und ich finde, da haben wir noch auf jeden Fall ist noch viel Luft nach oben. Und da können wir noch sehr viel machen. Und
Boah, und was mir noch einfällt, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst oder nicht. Sorry, ich liebe, ich weiß nicht warum, das ist so auch, heute so viele Fun Facts about me. ich liebe es, Kommentare durchzulesen, so News-Profilen auf Instagram.
I love it. Tagesschau oder so.
Ja, ich weiß nicht warum, es gibt mir irgendwie so voll den Kick, weil ich mir denke, ich lese Kommentare und bin so, boah, was ein Trottel, you know? Also, I need that. So, wenn ich sehe, maybe it's, keine Ahnung, irgendwie so eine zynische Ader, keine Ahnung. Oder allgemein so Themen, die halt, wo ich weiß, okay, die sind für viele Leute kontrovers, muss ich lesen, was irgendwelche Trotteln da lesen und solche Heiseln. Heisel, by the way, ist irgendwie so wienerisch für Klo. Und man kann auch Menschen klonen, quasi. Also, falls du jemanden mal beleidigen möchtest, kannst du ihn haseln oder sie haseln.
That's good to know.
aber was ich sagen wollte, ich lese halt keine Kommentare durch, aber oft fällt mir auf, dass diese Kommentare nicht, dass sie halt nicht kuratiert werden. Und ich finde, abseits davon, dass Redaktionen diverser werden müssen, müssen die Redaktionen auch irgendwie in Social Media Zeiten endlich mal schauen, dass sie in die Kommentare gehen und
Mehr Community Management.
Ja, mehr Community Management machen, weil ich denke mir halt, das sind dann irgendwelche komischen Trottel, die dann schreiben, so, ja, deswegen will ich AfD, wo ich mir denke, fick dich, sorry, aber.
Ja.
Regt mich einfach so auf, wenn ich mir denke, ihr dummen Trotteln, you know?
Ja, absolut.
So richtige Aggressions, I'm sorry.
Das ist es, ihnen wird halt der Space gegeben. So. Ich glaube aber, worauf die Formate oft hoffen, ist halt, dass die Community selbst gegen diese Kommentare vorgeht. Was halt nicht immer stattfindet, vor allem nicht bei so einem Tagesschau-Post, der vielleicht, keine Ahnung, 10.000 Kommentare hat oder so. Da wird halt trotzdem noch voll viel Raum gegeben für solche Kommentare. Ich verstehe voll, was du meinst. Und ich finde es halt krass, dass du sagst, du liest dir das durch und du kannst voll viel Kraft da irgendwie rausnehmen und sagen, ey, das spornt mich an, noch weiterzumachen. Sollte ich auf jeden Fall mal mitnehmen, weil jedes Mal, wenn ich mir das durchlese, bin ich wahnsinnig niedergeschlagen.
Oh no.
Das zerstört mir irgendwie gefühlt, erstmal eine Stunde muss ich das runterschlucken, weil ich mit so viel Hass teilweise auch gar nicht so gut klarkomme. Und es ist wirklich etwas, was man auch lernen muss. Und ich weiß, dass ich das, wenn ich jetzt weiterhin in diesem Bereich arbeiten will, dass ich da noch ein dickeres Fell mehr auflegen muss. Aber das ist wirklich schwierig. Und ich habe den größten Respekt vor Menschen, die eben Community-Management machen müssen, weil das ist echt, boah, teilweise, was Menschen da von sich geben im Internet, das ist wirklich unterste Schublade.
Wir kommen tatsächlich zur letzten Frage. Dieses Gespräch ist voll toll. Aber das ist meine letzte Frage, die ich folgende stelle. Und zwar, was würdest du deinem 15-jährigen Ich mit auf den Weg geben, wenn du jetzt könntest und wenn sie vor dir stehen würde?
Das ist eine sehr schöne Frage. Und ich glaube, ich würde meinem 15-jährigen Ich erstmal eine fette Umarmung geben. Ich glaube, das würde sie auf jeden Fall brauchen. Und ich würde ihr sagen, dass durch jeden Struggle, die sie gehen wird, dass sie daraus so viel lernen wird, dass es zwar scheiße ist in manchen Momenten, aber sie einfach durchhalten soll und dass sie es selber glauben soll, dass sie sich selber finden wird. Und ihr einfach so reassuren, dass sie selbst immer für sich da sein wird und immer so ihren Rücken stärken wird. Und dass sie deswegen keine Angst haben braucht vor allem, was noch auf sie zukommt.
Oh, I like this. This is voll süß. ich finde es immer so witzig, wenn man so sich selbst vorstellt als Kind, you know? Aber oder halt als Jugendliche.
Es ist krass, wenn man darüber nachdenkt, so mit 15 oder so und jetzt hier zu stehen, man hätte niemals gedacht, was für Dinge alles einem noch passieren wird, wo man sein wird. Weil manchmal ist man dann auch in so einem Loch und denkt sich, wie soll ich das jemals schaffen? Das Leben ist so schwer irgendwie. Aber irgendwie schafft man es dann doch, die Last tragen zu können.
Ja, das ist eigentlich ein sehr schöner Schlusssatz. Shirin, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein wundervolles Gespräch. Mir hat das echt Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch Spaß gemacht, so zu hören.
Vielen Dank dir, Chris. Kann ich nur zurückgeben. Ich hatte auch ein super angenehmes Gespräch mit dir. Und vielen Dank für die Möglichkeit.
Yay, cool. Und für alle anderen Menschen, die gerade noch zuhören sollten, vergesst nicht, gut integriert zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und Co., um diesen Podcast zu supporten. Und sonst abonniert mich auf Instagram und Shirin auch, falls du das möchtest. Und sonst war es das auch. Und bis zum hoffentlich nächsten Mal. Bye-bye.